Hallo, willkommen in Ilkas Welt. In diesem Podcast lade ich spannende Talkgäste ein, um über die Herausforderungen der Zeit zu sprechen und wie wir sie mit Leichtigkeit meistern können. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ilkas Welt. Heute habe ich Marc Gasser zu Gast. Er ist Kommunikationswissenschaftler, Speaker und Kampfkunstmeister. Ja, und vielleicht fragt ihr euch, was hat das vielleicht auch mit Erfolg, mit Wegen im Leben zu tun? Und das werden wir ganz persönlich heute von ihm erfahren. Ich sage erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du dabei bist.
Ilka, danke, dass ich da sein darf.
Ja, Marc, wir hatten das große Vergnügen, wir haben uns vor kurzem auf einem DVAG-Event kennengelernt. Da warst du als Speaker mit dabei, ich als Moderatorin. Und ich war total begeistert, weil ich noch nie einem Menschen begegnet bin, außer dir, der eben Kampfkunst mit Business verbindet. Sag mir doch mal ganz kurz eingangs, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Kampfkunst gekommen, bevor wir später auf das Thema Business eingehen?
Ja, ach du, das hat sich quasi familiär ergeben. Ich war durch den Beruf meiner Eltern, mein Vater war der Meinung, wenn man so ausschaut wie du, dann wäre es klug, wenn du dich in der Ferne verteidigen kannst. Und dann ging das los mit der Kindheit, mit Kibutu, ja, das ist eine ganz tolle Kampfkunst, Kinderbodenturnen. Und dann ein bisschen Mikado dazu und dann aber ernsthaft Taekwondo. Und dann habe ich in Japan studiert und dann kannst du mit Taekwondo nicht punkten, weil die Koreaner und die Japaner, das reibt sich so ein bisschen. Und dann war da ein toller Shotokan-Lehrer, also Karate dann. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wäre es aber spannend, wenn du jetzt schon auf dem Weg bist, dann schaust du mal, wo das alles herkommt. Und die Quelle, sagen viele Menschen, die Quelle der Kampfkünste kommt aus Shaolin. Und dann bin ich nach dem Studium, habe ich mir in China Shaolin Si, also den Tempel, angeschaut. Und dort lernt man Kung Fu. Und dann war das sozusagen für mich logisch, von dem einen es ins andere fließen zu lassen.
Okay.
Naja, und um deine Frage zu beantworten, in die Businesswelt bin ich dann dadurch gerutscht, dass als ich wieder zurück in Europa war, in Deutschland war und versucht habe, als Kommunikationswissenschaftler mein Brot zu verdienen, habe ich gemerkt, dass es ein paar gesellschaftliche Faktoren gibt, die im Osten aus dem Westen lernen können und die im Westen aus dem Osten lernen können. Vor allen Dingen in puncto Selbstdisziplin, Willenskraft, Selbstbeherrschung, Resilienz. Da ist es tatsächlich so, dass man im Kloster der Shaolin sehr fündig werden kann, sowohl metaphorisch als auch mit Körper- und Geistesübungen, die dann in der Businesswelt anwendbar einen Riesennutzen versprechen.
Da möchte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen. Erzähl doch mal bei den Kulturen die Unterschiede. Also Asien oder Südostasien ist ja auch nicht gleich komplett immer die gleiche Kultur. Da sind ja auch in diesem Kontinent noch mal ganz viele unterschiedliche Kulturen, die dort leben. Und ich glaube auch die Hintergründe von Kung Fu und Taekwondo sind ja auch so divers und unterschiedlich. Vielleicht kannst du uns kurz abholen, was du da mitgenommen hast. Du hast gerade von Disziplin gesprochen und Ähnliches. Was unterscheidet diese Welt und welche Welt ist es genau von uns in Deutschland beispielsweise?
Okay, damit wir unsere Hörer nicht verwirren, erkläre ich erstmal kurz die Begriffe Taekwondo, Karate, genau. und Kung Fu. Taekwondo ist eine koreanische Kampfkunst und die heißt quasi der Weg, ja, mit Hand und Fuß. Also damit meint man Fäuste und Tritte. Und Karate ist die offene Hand. Und meistens sagt man in Japan dann Karate-do, also der Weg der offenen Hand. Also das ist quasi die Fähigkeit, sich verteidigen zu können, wenn man keine Waffe hat. Und das ist nicht nur eine Kampfkunst, sondern auch eine Lebensphilosophie. Also man lernt in der Ausübung der Kunst mehr über das Leben, wie man tugendhaft wird, wie man Weisheit anwendet und wie man sich selbst, Konfuzius würde sagen, veredelt, damit man die beste Version seiner selbst werden kann. Und da sind wir dann schon wieder sehr stark erstens beim Business und zweitens auch beim Gesellschaftlichen. Ich würde, Ilka, sagen, es gibt eigentlich ganz viele Parallelen zwischen Ost und West und vielleicht nur einen Punkt, wo sich es ein bisschen unterscheidet. Ich glaube, sowohl Konfuzius, Laozi und Buddha haben sich mit der Frage umgetan, wie können Menschen das Beste aus sich rausholen, wie können die tugendhafter werden und den Sinn des Lebens besser begreifen und dann danach leben. Genauso wie das ungefähr zur selben Zeit Sokrates, Platon und Aristoteles bei uns im Westen gemacht haben. Also da entdecke ich wahnsinnig viele Parallelen in den Gedankengängen. Der eine Unterschied, auf den ich hinaus will, ist, im Westen ist alles sehr ich-getrieben. Ja, also ich will der Beste werden, ich will das erreichen, ich will toll werden. Und im Osten ist es eher so, ich nutze das, was ich erlernen darf, zum Wir, also zum Wohle anderer. Und da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, damit man nicht zu populistische Plattitüden von sich gibt. Aber das wären so zwei Strömungen, die man ein bisschen herausarbeiten kann. Zumindest ist das im Kung-Fu-Kloster so. Also in diesem kleinen Mikrokosmos, da gilt dieses Gesetz des Wirs. Und das finde ich extremst spannend.
Gut, dann sprechen wir jetzt einfach mal von der östlichen Welt und der westlichen oder Ost und West. Ich glaube, das ist dann für die Zuhörerinnen und Zuhörer am einfachsten nachzuvollziehen. Dann bleiben wir noch mal bei der Ostwelt. Wie haben die dich denn empfangen? Wussten die, dass die Westwelt so anders tickt? Also wie sind die auf dich dann zugegangen? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich hatte zuvor, ich habe schon angedeutet, das hat ein bisschen mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Ich bin in Rom aufgewachsen, dann waren die in Venezuela, dann ging es nach Amerika, dann ging es, also so viele Stationen. Und das bedeutete für mich als junger Mensch, ich musste immer schnellstmöglich die Sprache lernen, ein bisschen die Kultur spüren und mich dann einstellen, also adaptieren, assimilieren. Und mir ist aufgefallen, dass das am allerbesten über Humor geht und über Einsatzbereitschaft und über den Sport. Da weiß ich ja, das liegt dir auch sehr nahe, dass man einfach dadurch viel zeigt, wer man ist und wie man tickt. Und das hat eigentlich in allen Ländern ganz gut funktioniert, bis ich dann nach Japan kam, wo ich das erste Mal wirklich gemerkt habe, wow, die ticken anders und die sehen dich auch anders. Und du merkst schon an der Art, wie ich spreche, erstens mit so einem südlichen Akzent und zweitens sehr schnell und sehr vehement und sehr impulsiv. Und das versuche ich jetzt auf die Kultur Japans zu übertragen, wo man still ist, wo man überlegt und reflektiert und das hat halt erstmal so gar nicht gepasst. Also es war wirklich, für die war es ein Schlag in die Fresse, mich zu erleben, und für mich war es so, wow, oh Gott. Und in China haben dann nochmal andere Gesetze gewirkt, aber genau das herauszufinden, fand ich interkulturell spezifisch extremst spannend und ich habe bei der Geschichte am allermeisten gelernt.
Und was hat dich dazu bewogen, wieder zurückzukommen? Warum bist du nicht dort geblieben?
Oh, das war mir von vornherein klar. Also ich war so aus der Neugier getrieben. Ich habe Kommunikationswissenschaften an der Uni gemacht und Intercultural Communication und Japanologie, also als Magister. Und mir war klar, das wird so eine Art empirische Selbstforschung. Weißt du, so ein Projekt, wo man was über sich selber rausfindet. Und das einfach komplett ins kalte Wasser gesprungen. Und mir war klar, ich habe ein Zeitfenster von nicht mal einem ganzen Jahr nach dem Studium und danach hat sich so ergeben, dass ich dran geblieben bin, ja, dass ich bis heute noch Kung Fu mache. Aber der Plan war eigentlich nur einmal ein echtes, richtiges Abenteuer mit Haut und Haaren erleben.
Was hätte das denn mit deinem Leben gemacht, wenn du das nicht erlebt hättest? Also es ist immer hätte, Fahrradkette. Aber was glaubst du, was hat dich am meisten geprägt aus dieser Zeit? Was hat dein Leben am meisten hier in der westlichen Welt beeinflusst, was du nicht so leben würdest, wenn du nicht rübergefahren wärst oder geflogen wärst?
Ach, das ist unzählige, unzählige Dinge. Ich würde mich auf vier festlegen. Erstens, zu lernen, was Selbstbeherrschung bzw. Selbstdisziplin wirklich im Kern ausmacht. Verstehen zu lernen, dass wenn dein Geist sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, dann hat das noch überhaupt gar nichts zu bedeuten, aber wirklich gar nichts. Also diese Regel, dieses Mind over Matter, das kann man wirklich in den Kampfkünsten finden. Dann, was man mit Geduld und mit Hingabe erreichen kann. Weißt du, wenn du glaubst, also es gibt ein japanisches Sprichwort, das heißt, Geduld ist, wenn du glaubst, es sei unmöglich. Was ist so dieses dann, wenn in deinem Kopf ist, oh Gott, nein, nein, niemals, niemals. Und dann lernst du aber durchs Dranbleiben, durchs dich hingeben, dass es doch noch weitergeht und dass du doch noch lernen kannst. Und damit geht dann über eine längere Zeit ein Empfinden von großer Demut einher. Also das heißt, für diese Sachen bin ich extremst dankbar. Das eine ist die Selbstbeherrschung, die Selbstdisziplin. Das andere ist die Demut. Das dritte wäre die Geduld. Und dann das vierte, die Fähigkeit, sich hinzugeben und alles auf eine Karte zu setzen.
Und das Interessante ist, heute stehst du auf der Bühne und versuchst das auf die Businesswelt zu übertragen. Aber letztendlich Geduld und so, das sind ja Dinge, die man fürs Leben einfach auch nutzen kann. Für Familie, für Freunde, für den ganzen Lifestyle, oder? Es ist ja dann in einem drin. Und für dich dann auch etwas, wo du sagst, das bezieht man jetzt nicht nur auf die Businesswelt, richtig?
Absolut richtig. Ich halte mich da ein bisschen an Konfuzius, der, und da muss ich paraphrasieren, der sowas gesagt hat wie, Selbstdisziplin ist die großartigste Tugend, die ein Mensch erwerben kann, weil mit dieser Tugend alle anderen Tugenden auszubilden sind und vor allen Dingen du mit dieser Tugend all deine Ziele erreichen kannst. Und da, also spätestens hier, schließt sich die Connection, die Brücke sozusagen zum Business, das QSAO.
Hast du diese vier Dinge, die du gerade eben aufgezählt hast, so Geduld oder auch Selbstdisziplin, hast du sowas auch schon mal hinterfragt? Weil du stellst es jetzt sehr positiv dar. Und ich glaube, man kann so jeden Begriff auch negativ darstellen, weil Selbstdisziplin schnell in so eine Art Verbissenheit auch schon mal gerade bei den Deutschen so abdriftet und man vielleicht zu sehr etwas will. Und dann spricht man ja auch immer davon, wenn man so ein bisschen spirituell ist, man soll loslassen und dann empfängt man, ich weiß nicht, wie du da unterwegs bist, wie du das siehst. Hast du diese Begrifflichkeiten und diese Eigenschaften auch nochmal hinterfragt oder hast du sofort gesagt, nee, wow, diese vier sind geil, ich lebe das jetzt durch und durch?
Nein, natürlich hinterfragst du. Und zum Leben gehört ja auch, das würde ja wieder so dieser Kreislauf von Yin-Yang, diese Polarität, die Dualität des Lebens ist im Yin-Yang, glaube ich, sehr, sehr schön beschrieben. Ich glaube, vielleicht können wir Goethe nehmen mit seinem Satz, jede Tugend, die das rechte Maß verliert, gerät automatisch zur Untugend. So, und damit sind wir quasi bei diesem Begriff Disziplin. Da haben wir noch dieses Drill, Zwang, Härte, dieses Preußische gleich im Ohr, ja. Aber ich halte das ein Stück weit für Semantik, ein Stück weit für eine falsche Konnotation, weil in der Selbstdisziplin, da steckt ja eigentlich nur drinnen, ich mache das, was getan werden muss, unabhängig davon, ob ich da Bock drauf habe. Und jetzt schaue ich mir an, welche Mechanismen kann ich nutzen. Ja, und ein Mechanismus ist zum Beispiel Willenskraft. Da muss ich mich ein bisschen anstrengen. Ein anderer Mechanismus könnte sein, ich baue einfach eine Struktur und dann halte ich mich an die Struktur. Und wenn ich die Struktur klug baue, dann kann ich da ja auch Freiräume reinbauen. Weißt du, Freiräume zum Müßiggang, Freiräume zum Akkuaufladen, Freiräume zum altdeutsches Wort Lustwandeln. Ja, und das ist dann gar nicht mehr Drill und Härte, aber es ist trotzdem noch im Rahmen der Disziplin, weil ich weiß, das ist total klug, das zu machen. Da kann ich meinen Akku aufladen. Und das bedeutet, wir würden uns als kluge Menschen da hinsetzen und würden sagen, wie kann ich die Willenskraft aufladen, damit ich das tun kann, was getan werden muss, ganz aktiv? Wie kann ich Rahmenbedingungen schaffen, die mir Sicherheit geben, wo ich gar nicht nachdenken muss? Ja? Rituale zum Beispiel, da brauchst du null Willenskraft dafür. Ein Ritual setzt du einfach um. Du merkst nicht mal, dass du da was Diszipliniertes machst. Du fühlst dich super wohl dabei.
Ja, wir haben ja ganz viele, ja auch, ich meine, im Alltag haben wir super viele Rituale, alleine Zähneputzen ist ein Ritual, wenn man sagt, man putzt morgens und abends Zähne, das ist halt ein Ritual, ne? Was mich nochmal interessieren würde, hat dein Umfeld etwas wahrgenommen, dass sie sagen, nachdem du zurückgekommen bist, das ist jetzt ein anderer Mark als vorher und wie lange warst du insgesamt weg?
Oh, das ist sehr spannend, also wenn ich ehrlich bin, ich fühle mich erst seit knappen 10 Jahren, auch seit die Kinder da sind, so sozialisiert, dass ich über einen längeren Zeitraum in der Lage bin, Freundschaften zu pflegen. Also das heißt, ich habe immer wieder in Kindheit und Jugend Freunde und soziales Umfeld zurückgelassen. Da gibt es jetzt eine Handvoll Menschen, die eine Veränderung wahrnehmen könnten. Aber ich hoffe, dass die sagen, ja, der ist ein bisschen gereift, dieser kleine, quirlige Flummi, der hat sich in einen reflektierteren Menschen verwandelt. Das wäre mir sehr recht, wenn man das eines Tages über mich sagte.
Ja, und konntest du den Menschen vor Ort auch was mitgeben? So von dem, was du an Lebenserfahrung in der westlichen Welt gemacht hast? Haben die auch von dir profitieren können, wenn man das Wort profitieren jetzt hier ansetzen oder einsetzen darf?
Ach so, interkulturelle Geschichten, Ilka, die sind ganz häufig, wenn sie gut laufen, dann sind die extremst versöhnlich, weil beide Welten Stereotype, Vorurteile abbauen können. Und ich bin einerseits als Kind immer als Deutscher angeeckt, weil wirklich einfach unsere Vergangenheit oft im Raum stand, also vor allen Dingen in Italien und in Südamerika, auch in Amerika. Und in Asien war es aber eher so, dass man Deutschland mit Tugend verbindet. Also zum Beispiel im Chinesischen heißt unser Land Delguo, Land der Tugend. Und die Japaner, die haben ganz, ganz viele deutsche Begriffe übernommen, weil sie uns und unsere Kultur so sehr ehren und auch unsere Philosophen, so Kant wird vergöttert. Also das heißt, da ist eine große Nähe da. Und ich habe das als extremst angenehm empfunden, dass die so offen waren und sich so gefreut haben, jetzt mal irgendwie einen aus Deutschland kennenlernen zu dürfen.
Du hast
also in Summe war das ein guter Austausch.
Mega. Du hast ja auch selber Familie und ein Kind, soweit ich weiß, oder Kinder?
Zwei Kinder,
sogar.
Ja, zwei so. Kinder.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass man das, was du da gelernt hast, als Schulfach anbietet oder diese Werte mitgeben sollte als Schulfach?
Da machst du eine ganz schön große Frage auf. Ja, natürlich überlegen wir, und das sollten wir alle tun, wir sollten uns alle überlegen, wie könnte man das Schulsystem transformieren. Und am besten ist es nicht, wenn man das, also am besten wäre es, wenn man es nicht so nischig macht wie ich, ja, in meiner kleinen Bubble sich überlegt, sondern am besten wäre es, wenn man das echten Experten in die Hand gibt. Aber ich würde sehr stark befürworten, wenn Schüler und Schülerinnen im frühen Alter eine gewisse Leidenselastizität, eine gewisse Frustrationstoleranz, eine Fähigkeit zum Durchhalten, wenn man das früh genug den Kindern beibringt, ich glaube schon, dass die davon profitieren. Und weißt du, ich will jetzt Asien nicht glorifizieren, also es gab mal diesen Satz Ex Oriente Lux, ja, so aus dem Osten kommt das Licht. Und das ist überhaupt gar nicht so, die haben genauso ihre Probleme. Aber weißt du, unsere Kinder lernen 26 Buchstaben und die brauchen ein ganzes Jahr dafür in der ersten Klasse. Und der Grundwortschatz in Japan sind halt irgendwie zwischen 2500 und 4000 Zeichen, das kannst du nicht vergleichen. Ja, und die kriegen das auch hin. Und die haben halt andere Lernmuster, andere Rituale, wie du vorhin so schön gesagt hast, wo die bereits existierende Rituale mit neuen Ritualen kombinieren, um Memotechniken vom anderen Stern sich anzueignen. Und da kann man natürlich neugierig hingucken und mal nachfragen, so hey, wie macht ihr das? Wir machen das so und dann in den Austausch gehen. Das wäre schon mein Wunsch.
Ja gut, dann können wir das ja gleich mal anschieben nach dem Podcast. Du sagst ja nicht, das Anfangen wird belohnt, sondern das Durchhalten. Ich sage auch ganz oft, naja, wer anfängt, der hat Mut bewiesen. Und Mut ist so die größte, ja, wie soll ich sagen, ist so das Größte, weil es bedeutet, du hast die größte Hürde überwunden. Wie würdest du meine Aussage jetzt vielleicht niederlegen oder so hinterfragen, wenn ich sage, naja, eigentlich ist doch das Anfang das, wo man sagt, geil, er hat es versucht. Wieso sagst du, das Durchhalten ist so das Große, the big thing sozusagen?
Naja, also wie auch immer, da kannst du, das hast du eine als Frage wunderschön formuliert, weil das genau diesen Yin-Yang-Aspekt zeigen kann. Ja, es gibt sowohl den Satz, dass wenn du am Ziel bist, kommt erst die Belohnung und der ist gültig. Ja, also ich kann mir auf die Schulter klopfen, so viel ich will, wenn ich weiß, dass du eine Läuferin bist, ja, wenn du deine 100-Meilen-Läufe machst, und dann hast du ein, was heißt das, did not finish, ganz genau, DNF. Ja, dann hast du, so, dann am Ende des Tages bist du vielleicht traurig und unzufrieden, weil du halt den Weg nicht ganz zu Ende gegangen bist. Und in diesem Kontext ist das Durchhalten, das ans Ziel kommen, die größere Belohnung. Und andererseits kann man auch ganz ehrlich sagen, den Moment, den ersten Schritt zu tun, diese Überwindung, auch diesen Mut zu beweisen, das ist auch die Hälfte des Weges schon. Ja, und das eine, finde ich, schließt das andere nicht aus. Es gibt den Satz von Konfuzius, eine Reise von 1000 Li beginnt mit einem ersten Schritt. Ja, da steckt so ein bisschen die Metaphorik drin, die du gerade meintest. Und es gibt auch einen Satz, der übersetzt sowas lautet wie, der erste Schritt ist bereits die Hälfte des Weges. Aber trotzdem glaube ich, und ich hoffe, dass du da bei mir bist, die Erfahrung, die du machst, wenn du den ganzen Weg gehst, die ist nicht zu übertreffen.
Das ist beim Jakobsweg ja auch so. Insofern kann ich dem zustimmen, was du sagst. Was ist denn deine Message an die Welt?
Ach, ich würde Menschen gerne von Kung Fu erzählen. Kung Fu bedeutet, wörtlich übersetzt, Resultat harter Arbeit. Und im Chinesischen ist damit gemeint, dass jede Tätigkeit ist Kung Fu, vorausgesetzt, du gibst dir größtmöglich Mühe damit. Also zum Beispiel ein Maler, der malt mit Hingabe und mit seiner ganzen Seele, der macht Kung Fu, ist ein Kung Fu-Meister. Und ein Bäcker, der richtig mit den besten Ingredienzien und mit seiner Zeit und mit seinem Schweiß und seiner Hände Arbeit die tollsten Brötchen formt, oder wie bei uns in Bayern, Brezen, das ist gutes Kung Fu. Und so, und dann sind wir wieder bei der Businesswelt, wenn du am Ende des Tages in den Spiegel schauen kannst und du kannst sagen, ich habe wirklich alles gegeben, dann war das gutes Kung-Fu. Und die Wirkungsmechanismen, die man sich mental aneignen kann, um diesen Weg, diesen Tag so zu füllen, mit ein bisschen Willenskraft, mit ein bisschen Struktur, mit ein bisschen Klugheit, ja, man sagt ja nicht umsonst, work smart, not hard. Ja, all das würde ich sagen, ist sinnvoll, Menschen beizubringen, weil wir im Moment in einer Welt leben, in der viel gezögert wird, viel gezaudert wird, viel Reibung entsteht, Energie einfach nur verpufft und am Ende des Tages gehen alle irgendwie traurig nach Hause, ohne dass groß was getan wurde. Und wenn man da kleine Impulse setzen könnte, um den Leuten, du hast das Stichwort Mut genannt, den Leuten Mut zu geben, Zuversicht zu geben, sie mit Energie aufzuladen und jetzt noch, und das jetzt wird es halt wichtig, die Struktur geben, die sie brauchen, um ihre Ziele zu erreichen. Ja. Dann wird ein Schuh draus und dann erreichen Menschen ihre Ziele. Und ich glaube, dass wir da keinen Fehler machen können, wenn wir drüber reden. Weißt ja. du, nicht so, dass irgendwie so, der Gassert hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, der sagt euch jetzt mal, wie es geht. Völliger Quatsch, Blödsinn. Ja. Aber einfach Leute sensibel dafür zu machen, passt mal auf, wie wollen wir das machen? Wie wollen wir die Ziele erreichen? Was für Mechanismen funktionieren? Wie funktionieren sie im Osten, wie im Westen? Wie wollen wir es machen? Super.
Ja, deswegen ist es ja schön, dass es dich gibt, Marc, weil du rüber redest, auf großen Bühnen, auf kleineren Bühnen und Menschen begeisterst. Hast du so Erfolgsstories, dass Menschen zu dir ankamen nach 1-2 Jahren und gesagt haben, Mensch, du hast da was in mir wachgerüttelt, habe ich vorher noch nie so betrachtet, das hat mein Leben verändert, das war ein Gamechanger. Hast du sowas erlebt? Es muss jetzt nicht unbedingt in der Businesswelt sein, kann auch in deinem Umfeld sein.
Ja, natürlich, das sind sehr schöne Momente. Also klar,
Magic klar Moments.
Und ja, aber das, also, come on, was soll ich da jetzt sagen? Da werde ich jetzt keinen von rauskramen. Das ist für mich ist das manchmal schon einfach nur unfassbar schön, wenn ich eine E-Mail kriege und da sind ein paar persönliche Zeilen an mich gerichtet und dann bin ich schon sehr, sehr gerührt.
Ja.
Ohne dass ich da jetzt ein großes, ja.
Du hast ja alle möglichen Formen der Kampfkunst und Ähnliches gerade eben am Anfang nochmal definiert. Ich bin in dem Thema, muss ich ganz ehrlich eigentlich gar nicht so drin, aber ich habe mich gefragt, ob es vielleicht auch in Deutschland noch minimal negativ behaftet ist, weil es unter Kampfkunst fällt. Also dieses Wort Kampf suggeriert ja, da sind Jungs, die sich da irgendwie die Köpfe einschlagen, ähnlich wie beim Boxen. Also ich finde, das ist von der Definition, wenn man sich nie damit beschäftigt hat, ganz eng am Boxen dran und dadurch so ein bisschen negativ behaftet. Hast du sowas auch wahrgenommen? Oder ist das nur in der Ilka-Bubble so, dass sie das so wahrnimmt und eigentlich Kampfkunst nie missverstanden wird?
Das ist eine sehr gute Frage, Ilka. Ich könnte mir vorstellen, dass alleine das Wort Kampf bei ganz, ganz vielen Menschen Alarm oder Widerstand auslöst. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt nie zu diesem näheren Blick kommt. Vielleicht kann ich da helfen. Ein Kung-Fu-Meister aus München, der heißt Alan Baklayan, der hat mal einen alten Text so übersetzt, und das finde ich wunderschön, das möchte ich versuchen, so nah wie möglich echt zu paraphrasieren. Er hat gesagt, Kampf ist das Reiben zweier Kräfte aneinander mit dem Ziel der Versöhnung. Und das finde ich so schön. Weißt du, es geht nicht darum, dein Gegenüber umzuhauen, zu erniedrigen, auf den Boden zu schicken, sondern dein Gegner in dem Fall ist mit größtem Respekt zu behandeln, weil er zeigt dir deine Schwächen. Und das kannst du direkt vergleichen mit der griechischen Kunst der Argumentation. Weißt du, mit dem Ringen, mit dem Kämpfen, mit dem, der eine hat diese Gründe und der andere hat diese Gründe und dann ringt man miteinander um die Wahrheit. Ja, und wenn die Wahrheit rauskommt, dann freuen sich beide, weil sie gesagt haben, ja, das Argument sticht aber das. Ja, krass, jetzt sind wir beide schlauer. Und in diesem Sinne, da entsteht auch Reibung, da entsteht auch, weißt du, diese Aggression, dieses Aggredere, dieses Voranstreiten wollen. Und natürlich auch der Wunsch, ich möge das bessere Argument haben, völlig klar. Aber wenn du es halt dann nicht hast, dann stehst du danach geläutert da. Auch ein altdeutsches Wort für, hast ein bisschen mehr Einsicht.
Ja, wenn man sich jetzt für das Thema interessiert, du hast ja auch irgendwann angefangen, hast gesagt, so, ich gehe jetzt in den Osten oder in die östliche Welt, ich fliege da jetzt hin, das muss man ja irgendwie organisieren. Hast du da Tipps, wenn man jetzt sagt, ey, ich möchte auch diesen Weg gehen, vielleicht sogar noch verbinden und auch mal ins Kloster oder Ähnliches, um noch mehr für sich selbst zu tun? Was kann man machen, wie kann man starten?
Oh, das ist so einfach wie noch nie zuvor. Also jetzt ist es so, dass du, glaube ich, sogar der Haupttempel in Henan, Shaolin Si, hat eine eigene Webseite. Ja, da kannst du dich einfach anmelden für ein paar Wochen. Dann gibt's überall auf der ganzen Welt Ablegertempel. Also es gibt einen in Österreich, einen in der Schweiz, mindestens einen in Deutschland. Ich glaube sogar zwei. Also das heißt, jeder, der Lust hat auf diese drei Tugenden, Sanjiao oder drei Lehren, also nämlich Buddhismus, Daoismus und Konfuzianismus und eben die Kampfkunst mit dazu, der wird da mit Sicherheit fündig. Und selbst wenn es nur ein Urlaub lang ist oder ein Semester oder ein Sabbatical, diese Barriere ist so klein, wie sie noch nie zuvor war.
Super, Marc. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und wer sich noch informieren möchte, wir schicken alles und packen alles in die Shownotes. Meldet euch gerne direkt bei Marc und wir hören uns schon bald wieder hier mit der nächsten Ausgabe. Bis dann.
Fröhliche Grüße Richtung Hamburg. Es war mir ein inneres Blumenpflücken.